Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die USA befinden sich in einer kritischen Phase. Ein neuer Präsident steht in den Startlöchern, der die vielen Wunden heilen soll, die in den vergangenen 4 Jahren unter dem noch amtierenden Präsidenten entstanden sind. Es ist eine Phase, in der sich Lager feindlich gegenüberstehen und in Teilen, wie man diese Woche sehen konnte, auch zu Gewalt bereit sind. Es ist aber auch eine Phase, in der tiefsitzende Probleme offen zutage treten, offen thematisiert werden, nicht zuletzt der Rassismus im Land. Dass nun ebenfalls in dieser Woche der erste Schwarze für den Südstaat Georgia in den Senat gewählt wurde, das werden viele als Zeichen auch der Hoffnung. Dieser frisch gewählte Senator Raphael Warnock ist leitender Pastor der wohl wichtigsten schwarzen Kirche der USA. Seine bisherige Arbeit, seine politische und soziale Agenda, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und wir schauen nach Griechenland und auf den Umgang der orthodoxen Kirche im Land mit der Covid-19-Pandemie. Die Kirche war ja mehrfach in den Schlagzeilen, weil sie unter anderem eine Maskenpflicht strikt abgelehnt hatte. Inzwischen aber sind führende Mitglieder an Covid-19 erkrankt, ein Bischof sogar verstorben. Hat das einen Wandel bewirkt? Auch das ein Thema heute. Bei der Stichwahl in Georgia in den USA haben die Demokraten die beiden noch ausstehenden Senatssitze gewonnen. Entscheidend für die Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress und damit auch für die Handlungsfähigkeit des zukünftigen Präsidenten Joe Biden. Aber besonders ist diese Wahl auch, weil mit Raphael Warnock zum ersten Mal ein Schwarzer den US-Bundesstaat Georgia im Senat vertritt. Warnock ist leitender Pastor der Ebenezer Baptist Church in Atlanta. Das ist die Kirche, an der einst Martin Luther King gepredigt hat. Vor gut 2 Jahren konnte unsere Autorin Katja Ritterbusch mit Raphael Warnock ein Interview führen, auch darüber, wie das Erbe von King eigene politische Ideale geprägt hat. Und aus aktuellem Anlass wiederholen wir diesen Beitrag in leicht gekürzter Form.
Die Gemeinde von Ebenezer hat heute rund 6.000 Mitglieder. Reverend Raphael Warnock ist hier seit 13 Jahren leitender Pastor. Jene Position, die einst Martin Luther King innehatte. Als Warnock geboren wurde, war King bereits tot.
I am a post-civil rights generation baby. I was born a little over a year after Dr. King was assassinated.
Ich bin ein Kind der Postbürgerrechts-Ära. Dennoch hat mich Martin Luther King tief geprägt. Meine Eltern waren Prediger. Kings Selbstverständnis als Seelsorger, sein Kampf für soziale Gerechtigkeit, das war das Vorbild für meinen eigenen Weg.
That I, as a little child, hoped to embody as a pastor. I knew early on that I would go into ministry. And Dr. King was really my model.
Zwar sei Ebenezer untrennbar mit Kings Leben und Wirken verbunden, sagt Warnock. Tatsächlich allerdings steht die Baptistenkirche, gegründet 1886 von einem ehemaligen Sklaven, für eine noch längere Tradition des Freiheitskampfes.
Dr. King's maternal grandfather was the second pastor of this church.
Kings Großvater mütterlicherseits war der zweite Pastor dieser Kirche. Er setzte sich für die Gründung der ersten öffentlichen Schule für schwarze Kinder in Atlanta ein. Solche Schulen gab es in Amerika nicht, bis in die 1920er Jahre.
Kings Vater, ebenfalls Pastor von Ebenezer und von seinen Gemeindemitgliedern Daddy King genannt, organisierte 1935 einen Protestmarsch für das Wahlrecht von Afroamerikanern in Atlanta. 30 Jahre bevor der US-Kongress das Wahlrechtsgesetz auf Bundesebene verabschiedete. Es war Martin Luther King, der Ebenezer auf die nationale und internationale politische Bühne hob. Die Kirche wurde zum Motor der Bürgerrechtsbewegung in den 50er und 60er Jahren. Von hier aus organisierten King und seine Mitstreiter, viele von ihnen schwarze Prediger, ihre Protestzüge durch den Süden und in die Hauptstadt Washington. Auch in den Jahrzehnten nach Kings Tod blieb Ebenezer ein kraftvolles Symbol und ein effizientes Vehikel für die Mobilisierung von Wählern. Ebenezer ist seiner Tradition und seinem Mythos treu geblieben. Sozialer und politischer Aktivismus gehören nach wie vor zum Selbstverständnis der Kirche. Heute konzentriert sich Ebenezer vor allem auf den Kampf gegen Armut, gegen Polizeigewalt und gegen Diskriminierung von Wählern. Ein Thema, das Pastor Warnock besonders am Herzen liegt, ist das, was er als Masseninhaftierung bezeichnet. 25% aller Häftlinge weltweit sitzen in US-Gefängnissen ein. Die meisten davon sind schwarz und viele sind wegen minderschwerer Drogendelikte hinter Gittern.
Es ist eine tragische Ironie, dass all die Barrieren, die Martin Luther King und seine Mitstreiter mit ihrem Kampf eingerissen haben, heute im Kontext unseres Strafverfolgungssystems langsam wieder aufgebaut werden.
Vor allem die Präsidentschaft von Donald Trump sorgt dafür, dass Ebenezer, die sich selbst als Freiheitskirche bezeichnet, ihre Protestmuskeln geschmeidig hält.
Really critical times in America.
Dies ist eine extrem kritische Zeit in Amerika und wir müssen fast täglich auf irgendetwas reagieren, das in Washington passiert. Martin Luther King hat immer gesagt, Schweigen ist Verrat.
Yes, it makes people uncomfortable. It's supposed to.
In diesen Tagen wünscht sich der Pastor von Ebenezer manchmal, er könne seinem Vorgänger ein paar Fragen stellen.
Dr. King was really concerned about the spiritual health of America.
King sei sehr besorgt um das spirituelle Wohl Amerikas gewesen, sagt Warnock. 50 Jahre später legten die wüsten politischen Debatten nahe. Die Furcht vor einer tiefen spirituellen und moralischen Krise des Landes ist aktueller denn je.
Vor gut 2 Jahren konnte Katja Ritterbusch den leitenden Pastor der Ebenezer Baptist Church in Atlanta, Raphael Warnock, interviewen, der in dieser Woche zum ersten schwarzen Senator des US-Bundesstaats Georgia gewählt wurde. Warnock hat übrigens bereits angekündigt, dass er weiterhin und regelmäßig in der Ebenezer Kirche predigen wird. In Griechenland gilt schon seit Anfang November ein strenger Lockdown und der hat auch von Anfang an bedeutet, Gottesdienste sind verboten, was keine Selbstverständlichkeit ist in einem Land, in dem der Einfluss der orthodoxen Kirche auf Gesellschaft und Politik groß ist. Allerdings, es waren von Anfang an auch Ausnahmen vorgesehen, nämlich an Weihnachten, dass die orthodoxe Kirche in Griechenland wie viele andere Kirchen auch am 25. Dezember gefeiert hat. Ausnahme auch an Neujahr und an Epiphanias oder Theophania, wie man in Griechenland sagt, also das Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar in dieser Woche. Alles unter strengen Hygieneauflagen. Nun hat aber kurzfristig die griechische Regierung die Gottesdienste zu Epiphanias doch verboten, weil man die geplanten Schulöffnungen kommende Woche nicht aufs Spiel setzen wollte und damit die Führung der orthodoxen Kirche verärgert. Der Heilige Synod der Kirche hat kurz darauf beschlossen, sich darüber hinwegzusetzen, hat verkündet, die Kirchen bleiben trotzdem offen. Also Regierung und Kirche sind auf Konfrontationskurs. In Griechenland spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Rodothea Seralidou. Frau Seralidou, also die Regierung wollte die Kirchen zulassen, der Heilige Synod wollte sie offen lassen. Wie ist denn der Tag da verlaufen? Sind die Gläubigen trotzdem in die Kirche gegangen, trotz Verbot?
Es sind sehr viele Gläubige in die Kirche gegangen tatsächlich, weil die Theophanie ein sehr wichtiger Tag ist für die Orthodoxie. Es wird der Taufe Christi gedacht und auch der Offenbarung der heiligen Dreifaltigkeit. Die Gewässer werden traditionell an diesem Tag gesegnet. Es wird ein Kreuz ins Wasser geworfen. Diesmal hat der Heilige Synod zwar entschieden, darauf zu verzichten, aber er wollte nicht auf den Gottesdienst verzichten. Und viele Menschen sind dahin gegangen, also in die Kirchen, und haben auch Weihwasser bekommen. Das wird dann auch an diesem Tag in Fläschchen ausgeteilt. Und mit dem Weihwasser gehen sie dann nach Hause und sie trinken ein bisschen, also jedes Familienmitglied. Und dann gibt es auch einen Basilikumstrauch, das wird ins Wasser getaucht und damit wird das Haus gesegnet.
Und was ist mit der Kommunion? Da ist ja gerade im Frühjahr sehr viel drüber gesprochen worden. Die stand ja zur Debatte, weil führende Kirchenleute trotzdem auf Durchführung der Heiligen Eucharistie bestanden haben. Und zwar eben auf die Durchführung mit einem gemeinsamen Silberlöffel. Wie ist das Thema angegangen worden jetzt?
Das geht weiter so, wie es angegangen war am Anfang. Denn es wurde in Griechenland keine große Debatte draus gemacht tatsächlich. Die orthodoxe Kirche Griechenlands besteht darauf, die Heilige Kommunion weiterhin auszuteilen, wenn es einen Gottesdienst gibt. Denn die orthodoxe Kirche ist der Auffassung, dass es ein Sakrament ist, also dass es nicht nur symbolisch ist, sondern dass tatsächlich aus dem Wein und dem Brot Leib und Blut Christi wird. Man besteht wirklich darauf, das weiterhin auch mit einem Silberlöffel auszuteilen und nicht eventuell Alternativen zu suchen, wie Einweglöffeln zum Beispiel. Und die Regierung toleriert das Ganze auch. Also es gab jetzt auch kein Verbot seitens der Regierung, dass sie sagt, der Glaube ist das eine, aber wir verbieten es. Es wurde immer drumherum gesprochen unter dem Motto, es muss den Mindestabstand geben, Hygienemaßnahmen in den Kirchen während des Gottesdienstes, die Masken. Pflicht, aber die Kommunion an sich war kein großes Thema, auch kein großes Thema unter den Wissenschaftlern in Griechenland. Es gab einige kritische Stimmen, die gesagt haben, lasst uns bitte gerade in Pandemiezeiten darauf verzichten. Aber sogar die Top-Virologen in Griechenland haben das Thema nicht angesprochen, weil viele von ihnen selber stark gläubig sind.
Hier in Deutschland wurde viel gesprochen, viel gestritten über Sonderregeln für die Weihnachtstage, für Silvester, Neujahr und wie sind denn die Feiertage in Griechenland verlaufen?
In Griechenland haben wir ja in der Tat seit Anfang November einen strengen Lockdown. Das heißt, die Menschen dürfen nur aus dem Haus, wenn sie vorher eine SMS an den Zivilschutz schicken mit einer Ziffer von 1 bis 6. Und jede Ziffer steht für einen Grund, warum man das Haus verlassen muss. Die 1 wäre zum Beispiel ein dringender Arztbesuch, die 2 der Supermarkt und so weiter. Und im strengen Lockdown sind auch die Kirchen normalerweise geschlossen. Das heißt, der Gottesdienst findet nur in Anwesenheit des Pfarrers und eines Kirchensängers statt, hinter verschlossenen Türen. Nur zu den Feiertagen gab es Sonderregeln. Nur zum Theophaniefest hat die Regierung dann doch ein Verbot verhängt. Die Kirche hat sich aber nicht dran gehalten und viele Gläubige auch nicht. Und die Regierung hat es letzten Endes auch toleriert. In der Tat ist es so, dass bis zum 7. Januar bis gestern die Kirchen noch offen fürs persönliche Gebet waren und ab heute ist es wieder so, dass sie dicht sind. Diese ganze Situation hat natürlich auch die Feiertage beeinflusst. Es gibt eine Ausgangssperre nach 22 Uhr während der Feiertage, mittlerweile nach 21 Uhr sogar. Während der Feiertage durften nur 2 Hausstände sich treffen. Also man durfte eine andere Familie treffen. Mittlerweile darf man überhaupt keinen mehr besuchen, auch keine Freunde, keine Verwandte. Und das betrifft in Griechenland sehr viele, gerade weil die Weihnachtszeit eine besondere Zeit ist. Also zwischen Weihnachten und dem 6. Januar der Theophanie haben auch ganz, ganz viele Menschen in Griechenland zum Beispiel ihren Namenstag. Und Namenstage werden gerade bei Erwachsenen in Griechenland mehr gefeiert als Geburtstage. Es gibt ganz viele Menschen, die Christus heißen oder Christina oder Vasilios oder Theocharis und all diese Menschen haben gefeiert und waren dann entweder alleine oder im engsten Kreise. Und auch das Weihnachtssingen ist zum Beispiel ausgefallen diesmal. Traditionell ist es ja so, dass Kinder von Haus zu Haus gehen und singen, nicht nur zu Heiligabend, sondern auch zu Silvester und am Vortag der Theophanie auch. Also sie verkünden entweder die Geburt Christi, das Kommen des heiligen Vasilios. Der kommt ja traditionell in Griechenland am 1. Januar und bringt auch die Geschenke. Also in Griechenland verteilt der heilige Vasilios die Geschenke und nicht das Christkind oder der Weihnachtsmann. Von daher ist es ein ganz wichtiges Fest. Und auch vor der Theophanie verkünden die Kinder die Taufe Christi und die Offenbarung der Dreifaltigkeit. Und das ist alles weggefallen diesmal.
Jetzt habe ich gesagt, der Einfluss der orthodoxen Kirche auf Gesellschaft und Politik ist groß. Man kann es ja auch sehen, dass die Politik sozusagen ihr eigenes Verbot jetzt, Epiphanias ja nicht richtig durchgesetzt hat oder gar nicht durchgesetzt hat. Woran liegt das? Warum sind Politik und Kirche eigentlich so eng verzahnt in Griechenland?
In der Tat ist es so, dass die Regierung selbst zurückgerudert ist. Also sie hat selbst toleriert, dass die Kirche sich nicht an das Verbot hält, weil es auch sehr schwer wäre, dieses Verbot umzusetzen. Sie müsste entweder mit der Polizei in die Kirchen stürmen und den Gottesdienst stoppen oder Geldstrafen verhängen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation, gerade für die konservative aktuelle griechische Regierung. Denn die Regierung Regierung selber ist sehr, sehr eng zur Kirche, also hat einen sehr engen Kontakt, eine enge Beziehung zur orthodoxen Kirche Griechenlands. Griechenland ist zwar ein weltlicher Staat und kein Gottesstaat, dennoch steht schon in Artikel 3 der griechischen Verfassung, dass die herrschende Religion die Religion der östlichen orthodoxen Kirche Jesu sei. Von daher spielt die orthodoxe Kirche eine große Rolle. Sie ist sehr mächtig und sie ist auch sehr mächtig, weil die große Mehrheit der Griechen orthodox ist. Nur etwa 4% der Griechen sind katholisch oder evangelisch, vor allem auf den Kykladeninseln. Da haben die Venezianer den Katholizismus quasi mitgebracht. Es gibt auch eine muslimische Minderheit im Nordosten des Landes. Der Rest ist orthodox und man tritt in Griechenland auch nicht aus der Kirche aus. Es gibt ja keine Kirchensteuer und es gibt deswegen auch keine Motivation auszutreten. Viele Menschen, die von sich aus sagen, ich bin jetzt nicht der Kirchengänger, fühlen sich schon als orthodoxe Christen.
In diesem Frühjahr wurde ja viel berichtet darüber, dass es in der griechischen orthodoxen Kirche unter anderem Corona-Leugner gab, dass man auch offensiv gegen eine Maskenpflicht war. Das Thema Kommunion haben wir schon besprochen. Seitdem haben sich aber viele Geistliche auch infiziert. Jetzt ist sogar kurz vor Jahresende ein führender Bischof an den Folgen von Covid-19 verstorben. Ist denn da ein Wandel zu spüren im Umgang mit Covid-19?
Das würde ich schon sagen, ja. Es haben sich viele Bischöfe auch angesteckt, sogar der Erzbischof von Athen, Hieronymus. Und man sieht, dass vom März, wo es wirklich oft die Rede war von der Maskenpflicht als etwas sehr Negatives, dass die Maske sogar ein Teufelswerk sei, also solche extreme Positionen gab es auch unter den Bischöfen. Mittlerweile schlagen sie leisere Töne ein, also auch die Kirche selbst besteht darauf, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, wenn es einen Gottesdienst gibt. Das ist im Moment ja nicht der Fall, aber wenn es einen Gottesdienst gibt, dann sagen sie auch bitte nur mit Maske, nur 25 Gläubige in der Kirche mit Mindestabstand und so weiter. Also man sieht schon, dass sie mittlerweile zurückgerudert sind. Nur bei der Heiligen Kommunion rudern sie halt nicht zurück, weil es eine Glaubensfrage ist für die orthodoxe Kirche.
Meine Kollegin Rodothea Seralidou in Griechenland. Vielen Dank.
Ich danke auch.
In Israel gibt es keine Zivilehe, sondern nur religiöse Eheschließungen, was konkret bedeutet, dass Hunderttausende Israelis gar nicht erst heiraten können, weil einerseits keine Ehen über Religionsgrenzen hinweg erlaubt sind und auch innerhalb einer Religion kann es Schwierigkeiten geben, von gleichgeschlechtlichen Ehen ganz abgesehen. Das Thema Zivilehe, besser gesagt die Forderung nach einer Zivilehe, das alles hat durchaus gesellschaftliche Sprengkraft. Und nun hat die Bevölkerungsbehörde im israelischen Innenministerium überraschend erstmals 3 zivil geschlossene Ehen anerkannt. Und zwar Ehen, die online über den US-Bundesstaat Utah abgeschlossen wurden. Bislang mussten Paare nämlich zum Heiraten ins Ausland. Eine zivile Eheschließung über den Online-Dienst Zoom wäre, gerade in Pandemiezeiten, ein ideales Schlupfloch. Aber die Entscheidung der Behörde, die ist umstritten. Benjamin Hammer berichtet aus Tel Aviv. I now pronounce
you. Partner and partner. Zwischen Israel und dem US-Bundesstaat Utah liegen über 11.000 Kilometer. Dennoch ließen sich 2 israelische Frauen dort im November trauen. Was gar nicht schwierig war, denn die beiden Frauen saßen zu Hause auf dem Sofa in Israel. Die Beamtin war in Utah. Dort können Ehen auch über das Internet geschlossen werden. You may kiss your beautiful partner. Die beiden Israelinnen reichten die Eheurkunde aus den USA bei der zuständigen israelischen Behörde ein. Und die erkannte die zivile Ehe an, obwohl die beiden Frauen Israel für die Eheschließung gar nicht verlassen hatten. Yael Shiloh, eine der beiden Frauen, war im israelischen Sender Kan voller Optimismus. Ich erwarte, dass eines Tages auch in Israel zivile Eheschließungen möglich sein werden, die auf israelischem Boden geschlossen werden. 1948. David Ben-Gurion verkündet die Gründung des Staates Israel. Ben-Gurion war ein Vertreter des säkularen Judentums. Doch der Premierminister war auch auf die Unterstützung der orthodoxen Rabbiner angewiesen. Und so sicherte er ihnen zu, dass der Status quo gewahrt bleiben würde. Dass die Rolle, die Religion in der Verwaltung des britischen Mandatsgebietes Palästina gespielt hatte, im Staat Israel nicht verändert werden würde. Und so sind Eheschließungen in Israel bis heute eine Sache der Religion. Sie können nur durch das Oberrabbinat in Moscheen oder in von Israel anerkannten Kirchengemeinden erfolgen. Die Konsequenzen sind für viele Israelis enorm. Gleichgeschlechtliche Ehen können in Israel nicht geschlossen werden. Hochzeiten zwischen zwei Menschen, die verschiedenen oder gar keinen Religionen angehören, werden vom Staat ebenfalls nicht anerkannt. Eine Zivilehe gibt es nicht. Der einzige Ausweg führte viele Israelis bisher ins Ausland. Sie heirateten zum Beispiel auf Zypern. Die Zivilehe aus dem Ausland konnte dann in Israel registriert werden. In Zukunft könnte alles einfacher werden. Das ist zumindest die Hoffnung von jenen Israelis, die in ihrer Heimat nicht heiraten können oder wollen. Denn bereits 3 Internet-Eheschließungen wurden in den vergangenen Wochen von israelischen Behörden anerkannt. Ich bin auf diese Internetseite gestoßen und über die haben wir dann geheiratet, sagt die Israelin Shira Chofesh dem Sender Kan. Die israelische Behörde hat dann unsere Unterlagen geprüft und gesagt, dass wir unsere israelische Eheurkunde im Amt abholen können. Aber als ich dort erschien, hieß es plötzlich, dass das doch nicht geht. Denn die Anerkennung der Online-Ehen wurde von Innenminister Arye Deri gestoppt. Sein Ministerium teilte mit, die Bearbeitung der entsprechenden Anträge sei ausgesetzt. Deri ist ein Vertreter des ultraorthodoxen Judentums. Dessen Rabbiner lehnen zivile Ehen in Israel ab. So äußerte sich zum Beispiel der Rabbiner Chaim Druckmann im Jahr 2017. Ich hoffe, dass es hier niemals zivile Eheschließungen geben wird. Das wäre eine Katastrophe für das Volk Israels. Die Tatsache, dass Eheschließungen und Scheidungen seit Staatsgründung gemäß der Tora durchgeführt werden, stellt die Basis für die Besonderheit und Einheit des Volkes Israel sicher. Innenminister Deri ließ mitteilen, dass der Sachverhalt der Online-Ehen nun geprüft werde. Dann werde er eine Entscheidung treffen. Die Befürworter der Internet-Eheschließungen ahnen nichts Gutes, weil Deri einer ultraorthodoxen Partei angehört. Und sie argumentieren, dass Deri eine Anerkennung der Online-Ehen gar nicht verbieten darf. Die Eheurkunden des Staates Utah unterscheiden sich in keiner Weise von denen anderer US-Bundesstaaten, sagt der Anwalt einer Agentur für Ehen im Ausland. Hunderte von Paaren haben sich bereits bei uns registriert. Wir werden diese Paare trauen und es gibt keinen rechtlichen Grund, uns davon abzuhalten. Aus Sicht des Anwalts ist es nicht relevant, ob die Paare für die Eheschließung physisch im Ausland sind oder über das Internet in Israel getraut werden. Und so ist die Hoffnung bei vielen groß, dass das Schlupfloch für Zivilehen offen bleibt. Das Thema könnte auch im gerade anlaufenden Wahlkampf eine Rolle spielen. Säkulare Parteien wollen sich dafür einsetzen, dass auch ganz regulär Zivilehen in Israel geschlossen werden können. Das wiederum lehnen die religiösen Parteien ab. Und die Ultraorthodoxen haben ein jahrzehntealtes Argument. Das Versprechen von David Ben-Gurion, dass der Status quo gewahrt bleibt. Aus dem Jahr 1948.
Zivile Ehen in Israel eigentlich nicht möglich. Eheschließungen per Videoschalt könnten aber ein Schlupfloch bieten. Aus Tel Aviv war das Benjamin Hammer. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt's gleich nach den Nachrichten die Lebenszeit. Und mein Kollege Andreas Stopp fragt dann Hoffnungsträger-Impfung. Mit wie viel Zuversicht gehen Sie ins neue Jahr? Und auf diese Frage können Sie uns antworten. Und zwar unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.